Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, auf unserer Homepage der Kreisgruppe München steht unter anderem, dass wir uns auf eine Safari durch den Großstadtdschungel mit unseren Interviewgästen begeben. Das passt ganz gut mit der Betitelung unserer Sendung »Tierisch was los in der Stadt«. Wieso zieht es so viel Tiere in die Stadt? Wie kommen sie mit uns und wir mit ihnen zurecht? Lehnen wir sie ab oder helfen wir ihnen zu überleben mit unkonventionellen Methoden? Viele Fragen, unterschiedliche Antworten. Zunächst aus der Forschung. Wir freuen uns, dass sich Professor Wolfgang Weißer die Zeit genommen hat, zu uns ins Studio zu kommen. Professor Wolfgang Weißer ist Biologe und leitet an der TU München den Lehrstuhl für terrestrische Ökologie. Seinen DPhil in Zoologie schloss er an der Universität Oxford ab und arbeitete als Postdoc am Imperial College London sowie in der Schweiz an der Universität Basel. Ebenso war er Professor für terrestrische Ökologie in der Universität Jena. Intensiv beschäftigte sich Professor Weißer mit den Auswirkungen der Landnutzung auf die Biodiversität wie auch mit der Ökologie von Insekten. Zusammen mit Thomas E. Haug entwickelte er die Methode Animal-Aided Design, um die Kluft zwischen Natur, Artenschutz und Landschaftsarchitektur zu überbrücken. Ich zitiere: AAD ist ein Start-up-Unternehmen, das aus Forschungsprojekten über die Rolle von Tieren bei der Gestaltung von urbanen Räumen hervorgegangen ist. Ziel ist es, die Methode Animal-Aided Design, AAD, in die internationale Planungspraxis zu integrieren, um Biodiversität und die Stadtnatur innerhalb von Stadtentwicklungs-, Landschaftsarchitektur und Architekturprojekten zu fördern. Genug der Vorworte, Professor Wolfgang Weißer begrüße ich nun herzlich im Studio zusammen mit Kollegin
Petra Spitzfaden. Genau. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, grüß Gott.
Herr Professor Weißer, lassen Sie uns zunächst mal in die Vergangenheit ein bisschen gucken. Was sind denn so aus ökologischer Sicht die größten Defizite in der heutigen Stadtplanung, so wie sie jetzt gerade stattfindet?
Ja, also ich würde gerne damit anfangen zu sagen, dass wir die Stadt als Menschen ja geplant haben, um einen Raum für die Menschen zu schaffen. Das heißt, die Stadtplanung hat eigentlich immer das Ziel gehabt, den Menschen zu schützen vor den Unwägbarkeiten der Natur und hat eben versucht, dann auch die Tiere, sozusagen gerade die gefährlichen Tiere, zurückzudrängen. Und in den letzten Jahren ist uns das eben immer besser gelungen. Und es ist so, dass sozusagen so wie wir heute bauen, eben viele Tiere, die früher auch nie eingeladen waren, aber zufällig da waren, eben nicht mehr leben können. Also ich würde sagen, als die Städte noch nicht ganz so dicht waren, als sie vielleicht grüner waren, da gab es noch eine sehr viel stärkere Assoziation zwischen den Menschen und den Tieren in der Stadt. Und heute, wo wir eben denken, dass es ökologischer ist zu verdichten, da wird das eben immer weniger. Also ich würde sagen, es ist eher andersrum. Wir hatten früher mehr Tiere in der Stadt und heute weniger.
Können Sie dafür ein Beispiel nennen? Welche Tiere sind es, an die man da denken kann?
Ja, also da gibt es viele Beispiele. Also in München gibt es das Beispiel vom Haussperling. Der Haussperling ist eigentlich ein Steppenvogel, der sozusagen entdeckt hat, dass, weil die Höhlen so selten sind, dass es sich lohnt, in der Nähe des Menschen zu nesten. Und der war natürlich allgegenwärtig in Dörfern und der ist jetzt sehr viel geringer. Ja, aber wenn Sie zum Beispiel eine alte Stadtkarte von Nürnberg anschauen, hat der LBV mal gemacht, dann sehen Sie, dass da unglaublich viele Vögel in der Stadt vorkamen, die da heute gar nicht mehr vorkommen. Man hat aber, weil man auch als Biologe diese Trennung zwischen Mensch und Natur so stark in den Vordergrund stellt, nie so richtig in der Stadt geschaut. Man hat immer geguckt im Nationalpark, in der Wildnis und nicht so sehr in der Stadt. Und deswegen wissen wir ehrlich gesagt gar nicht so genau, wie denn die Populationen in der Stadt sind. Das macht man erst seit einigen wenigen Jahren.
Gibt es denn Beispiele für Städte oder Projekte, in denen so ökologische Forschungen erfolgreich jetzt in die Stadtplanung einfließen?
Ja, es gibt eine ganze Reihe von Ansätzen. Also das Hauptproblem aus meiner Sicht ist eben das, weil die typischen Gewerke, die in der Stadt planen, Architekten, Landschaftsarchitekten, Stadtplaner, die haben eben die Tiere nicht auf dem Schirm, weil sie für die nicht zuständig sind, aus ihrer Profession heraus. Sie müssen ja was für den Menschen planen. Und da gibt es natürlich viele Ausnahmen und es gibt auch weltweit eine ganze Reihe von so Initiativen, wo man eben versucht, auch in diese normale Baupraxis hineinzubringen, dass Tiere mehr Ressourcen bekommen. Es gibt sehr, sehr viele Initiativen, aber das sind eben doch alles Einzelinitiativen. Also von London, wo man versucht, für den Igel sozusagen eine Durchgängigkeit zu schaffen. Da kann man so ein Schild Hedgehog Highway an seinem Gartenzaun anbringen, wenn man ein Loch reinmacht. In Australien gibt es, die nennen es dort Biodiversity Sensitive Urban Design, Ideen, wie kommunale Planer da mehr auf Grün und auch auf Tiere achten können. Also es gibt vereinzelt überall so Ansätze, aber das Standardbauen, das, was jeden Tag in Deutschland vielfach passiert, auch in München, das ignoriert die Tiere. Und wir können uns eben nicht mehr wie früher darauf verlassen, dass die Tiere einfach trotzdem da sind.
Und was müsste man jetzt oder was kann man da tun? Also wie schaut denn dann sowas aus, dass man Tiere unterstützt? Welche Kriterien legt man da an?
Ja, also unser Animal Aided Design ist eben aus der Beobachtung entstanden. Ich bin ja Tierökologe, der Thomas Haug ist Landschaftsarchitekt und ich bin auch dafür zuständig, Landschaftsarchitekten Ökologie beizubringen. Und mir ist aufgefallen, weil ich sehr wenig wusste über die Landschaftsarchitektur, dass da immer Tiere auf den Bildern aufschauen, aber dass die Planung mit den Pflanzen eigentlich überhaupt nichts mit den Tieren zu tun hat. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen, der Thomas Haug und ich, und wir haben eben festgestellt, dass es eben in der normalen Bauplanung überhaupt keinen Platz dafür gibt, das ist nicht vorgesehen. Und die Gartenplanung und so, das kommt oft mal ganz am Ende. Und das dann auch dann, wenn kein Geld mehr da ist und auch kein Platz mehr da ist. Und dann sind wir eben auf die Idee gekommen, und das ist eigentlich der Kern der Methode, dass man nur dann wirklich systematisch auch was für Tiere tun kann, wenn man von Anfang an mit den Tieren plant. Also man kann die Tiere, wenn man so will, als sogenannte Stakeholder betrachten, dass man sagt, man plant für den Menschen und für ein paar Tiere. Und dann muss man quasi in dem normalen Bauablauf von der Entwurfsplanung bis zur Umsetzung, muss man halt in jedem Schritt darauf achten, dass das, was man für die Tiere braucht, auch tatsächlich gemacht wird.
Ich stelle mir das jetzt so vor, dass dann im Rahmen Ihrer Planung Sie dann zum Beispiel schon gucken, okay, welche Tiere leben zum Beispiel unter der Erde, was tun wir für die, schon während ein Fundament gesetzt wird. Und wenn es dann eben nach oben gebaut wird, dann guckt man zum Beispiel, dass Platz für Gebäudebrüter ist. Und wenn es dann an die Grünanlage geht, eben wie Sie sagen, dass man zum Beispiel ein Igelhäuser mit einrichtet oder... Liege ich da richtig oder bin ich da jetzt ein bisschen auf dem Holzweg?
Also wir versuchen das Ganze noch ein kleines bisschen systematischer zu machen. Insofern, als wir sagen, wir suchen uns jetzt einige Tiere aus. Für die planen wir. Das, was wir dann tun, hat für viele Arten einen positiven Effekt. Aber wir sagen, wir machen jetzt was für den Hausspelling, für den Igel. Wir haben auch schon was für einen Fisch gemacht in Hamburg. Und dann sagen wir, okay, der Fisch ist wie der Mensch, ja, das Eichhörnchen ist wie der Mensch. Der muss einen Platz zum Wohnen haben, der muss den Winter überleben, der muss was zu fressen haben. Und das heißt, alle diese Bedürfnisse müssen erfüllt werden. Das heißt, wir versuchen eben, den ganzen Lebenszyklus zu adressieren und nicht nur zu sagen, jetzt machen wir mal hier ein Häuschen, da können dann die Vögel rein, wo dann das Futter ist, wissen wir nicht. Oder jetzt mache ich mal hier Futter für die Wildbienen, aber wo sie wohnen, weiß ich nicht. Also man versucht wirklich für einige Arten sozusagen das ganze Leben in den Griff zu kriegen. Und wenn man das macht, dann hat man hoffentlich für diese eine Art alles richtig gemacht und dann kommen viele der Maßnahmen, die man macht, natürlich auch anderen Arten zugute. Aber mir ist eben sehr wichtig, dass wir das sehr gezielt machen, weil wir machen ja Blühstreifen in der Landwirtschaft und dann wissen wir nicht, wo die Bienen wohnen und deswegen bringen die nicht so viel. Oder wir hängen Nistkästen auf und dann gibt es aber kein Futter, weil Futter ist ja nicht nur das, was da ist, muss ja auch genug da sein. Nicht? Und deswegen glaube ich, dass wir, wenn wir zugeben würden, dass wir uns nicht mehr darauf verlassen können, dass die Tiere einfach so passieren, sondern wir müssen für sie planen. Wenn wir dann genauso systematisch für die Tiere planen wie für den Menschen, dass dann die Tiere wieder eine größere Chance haben, in der Stadt zu sein.
Jetzt gehen Sie das ja, wie Sie es so schön beschreiben, richtig ganzheitlich an. Aber viele von den stadtplanerischen Kollegen machen das ja noch ganz anders. Was könnte man jetzt tun, um solches Gedankengut wirklich in die Breite zu kriegen?
Ja, also meine persönliche Meinung ist da, dass ich glaube, so habe ich zumindest die Profession verstanden, die leben von Vorbildern. Also dieser Bosco Verticale in Mailand, das ist dieser Hochhauskomplex mit den Bäumen, der ist zwar ökologisch vielleicht gar nicht so toll, hatte auch kein ökologisches Ziel, aber der sieht toll aus und den bauen jetzt alle nach. Und meine Hoffnung ist, dass in diesen Modellprojekten, die wir machen, dass wir da etwas bekommen, wo die anderen sagen, toll. Ja, unabhängig davon würde ich mir natürlich wünschen, dass verschiedene Städte sagen, okay, wenn wir das nächste Mal einen Bebauungsplan entwerfen, dann wollen wir die Tiere mit hineinnehmen. Das heißt, das muss schon früh passieren im Bebauungsplan. Wenn man das erst sozusagen ganz am Ende, wenn der Entwurf steht, versucht, ist es alles zu spät. Also man muss sehr, sehr viel früher sein und dann kann man tatsächlich Tierbedürfnisse integrieren.
Lassen Sie uns nochmal beim Thema Bebauungsplan bleiben. Können Sie da nochmal ein Beispiel nennen, was da genau jetzt zum Beispiel angesetzt werden muss? Ich komme zum Beispiel aus Taufkirchen, da gibt es jetzt eine große Quartiersplanung, ein Riesenterrain wird komplett neu bebaut, abgerissen und neu aufgezogen und im Moment ist der Bebauungsplan im Werden. Was müssten sozusagen jetzt die Taufkirchner, ohne dass sie jetzt die Details kennen, schon klar, berücksichtigen und tun, damit sowas auch Berücksichtigung findet?
Es muss ein Ziel werden. Also wir sind zum Beispiel involviert in die Stadterweiterung Hamburg-Oberbillwerder. Und dort wurden wir beauftragt, sozusagen so eine Art Toolbox zu entwickeln, basierend auf dem Masterplan, was kann man denn für welche Tiere jetzt sinnvollerweise machen. Das ist natürlich, Bauen dauert ja immer ewig, von der Planung bis es dann steht und bis dann auch die Grünanlage fertig ist. Also von da weiß ich noch nicht, was da rauskommt. Aber so stelle ich mir das vor, dass man genauso wie man sagt, wir brauchen aber 15 Spielplätze, dass man sagt, ich möchte aber jetzt für die und die Tiere was tun. Ich möchte eine Durchgängigkeit schaffen, zum Beispiel für Tiere. Und das müssen Sie gleich am Anfang machen. Wenn der Masterplan fertig ist, ist fast schon zu spät.
Nach welchen Kriterien wählen Sie denn diese Tierarten dann aus?
Ja, da ist, wie ehrlich gesagt auch im Naturschutz, ein bisschen Willkür dabei. Ja, also wir haben einen sehr liberalen Ansatz, dass wir sagen, jedes Tier kommt in Frage und die Stakeholder dürfen mitentscheiden. Ja, und was ich aber wichtig finde, ist, es sind nicht nur die Tiere, die schon da sind. Es kann jedes Tier sein aus dem regionalen Artenpool, was da irgendwie hinkommen kann. Und ob die Leute lieber eine Wildbiene nehmen oder vielleicht lieber ein Eichhörnchen, das ist aus meiner Sicht, gibt es da keine Abstufung.
Und wenn Sie jetzt so ein bisschen noch in die Zukunft gucken, mit der Bitte um eine kurze Antwort, was würden Sie sich persönlich jetzt wünschen, wie soll es weitergehen?
Also ich würde mir wünschen, dass die Städte insgesamt, die ja eine große Macht haben, weil sie das Bauland haben, dass sie ihre Rolle sehr viel stärker ausüben würden und solche Konzepte tatsächlich hineinbringen. Die Investoren werden immer sagen, oh, alles viel zu teuer, Bauen ist sowieso schon zu teuer. Ja, aber tatsächlich, wenn es die Städte nicht machen, dann macht es halt keiner.
Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch. Das war Professor Weißer und ich übergebe wieder zurück.